Liebe Schwestern und Brüder, freue mich sehr, dass ich eingeladen bin zum Predigen hier bei euch. Ich musste dran denken, dass ich vor einer Woche noch in Afrika war, in meinem Heimatland, kann ich sagen, in Äthiopien, und habe Weihnachten gefeiert. Das ist wirklich ein bisschen unterschiedlich, was man so zwischen den Welten erlebt. Und jetzt am Anfang des Jahres Allianz Gebetswoche. Wir haben ja drei Partnerkirchen oder Kirchengemeinden, das seid ihr, das ist die in Holln und wir in Detern. Und deshalb bin ich hier und Karl ist heute bei uns in Detern. Danke dafür und freue mich sehr, dass wir das hingekriegt haben. Das Thema dieser Woche ist aus Spanien ausgesucht worden. Die spanische Allianz, die hat als Thema genommen, Pilger und Fremde sein, unterwegs sein. Und die hatten dabei sicher auch im Blick die vielen Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und die vielen Fremdheitserfahrungen, die wir so machen. Heute soll es dabei um Abraham gehen, den ersten Fremden, der unterwegs war in ein anderes Land. Noch zwei Worte zu mir selber. Henning Behrens, ich bin seit 2009 in Detern. Verheiratet, drei Kinder, die sind allerdings alle aus dem Haus. Unser Haus fühlt sich so ein bisschen leer an ohne Kinder. Ein Rabbi hat mal gesagt, das Leben fängt an, wenn man einen Baum gepflanzt hat, ein Buch geschrieben hat und die Kinder aus dem Haus sind. Weiß nicht, ob das stimmt, aber manchmal fehlen sie mir doch. Lasst uns eben beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Gebet, das heute die ganze Welt umspannt, weil überall Menschen versammelt sind, um dich zu loben. Wir bitten dich besonders für die, die fremd sind, sich in den Gemeinden nicht zurechtfinden, die Sprache des Gottesdienstes nicht können, weil sie geflohen sind. Wir bitten dich für die, die verfolgt werden, die niemanden haben, mit dem sie Gottesdienst feiern können, die niemanden haben, mit dem sie zusammen beten können und die Bibel lesen. Wir bitten dich für deine Kirche, für deine Christen überall, in allen Sprachen und Völkern, segne sie durch deine Gegenwart. Das bitten wir dich auch für uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Fremdsein. Ihr habt alle Fremdheitserfahrungen schon gemacht in eurem Leben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich will aus meinem Leben ein wenig erzählen. Fremdheitserfahrung. Ich hatte eine intensive Fremdheitszeit. Meine Frau und ich, später mit den drei Kindern, die da geboren sind, wir waren 18 Jahre in Äthiopien von 1991 bis 2009 als Missionarsfamilie. Und als Weißer in Afrika ist man natürlich auf 10 Kilometer Entfernung immer als Fremder zu erkennen. Also die weiße Hautfarbe, die lässt sich wirklich nicht verstecken. Und egal, wo man auftaucht, man ist gleich der Fremde. Die Hautfarbe, die Haare, auch die Körpergröße, man ist so ein bisschen größer als der Schnitt. Es gibt auch sehr große Äthiopier. Und natürlich die Sprache. Am Anfang stottert man was vor sich hin. Nachher konnten wir, glaube ich, ganz manierlich reden. Mittlerweile kann ich sogar einigermaßen beten, obwohl das immer noch schwer ist. Aber den Akzent wird man nie los. Ich glaube, Äthiopier hören mit verbundenen Augen raus, dass ich Deutscher bin, obwohl sie mich gut verstehen und auch meine Botschaft wahrnehmen. Auch unser Verhalten ist natürlich immer ein bisschen anders als das von den Einheimischen, ist klar. Mir ist eben nochmal aufgefallen, woran man auch Fremde und Einheimische gut unterscheiden kann. Am Selbstbewusstsein. Ein Einheimischer, der tritt immer mit vollem Selbstbewusstsein auf. Mir ist das eben so an der Band aufgefallen, so wie die so dastehen, jawohl. Das sind so die Einheimischen, ne? Und wenn man als Gast kommt, ist man immer so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend. Ist man einfach. Man kennt die Spielregeln nicht im Letzten, man weiß nicht so richtig, wie der Hase läuft. Man ist ein bisschen zurückhaltend, guckt, wer hat's denn hier so zu sagen? Wer ist denn hier so wichtig? Wo muss man guten Tag sagen? Wo darf man auch dran vorbeilaufen und so? Und natürlich sind wir unterwegs gewesen ohne unsere Familie im Schlepptau. Wir waren eben nur die paar People. Ich habe die ersten 3 Jahre mit meiner Frau in einem Landkreis gelebt. Da war nur noch ein anderer Missionar, ein italienischer, ein katholischer Mönch. Und das waren wir drei Gestalten. Wir waren die einzigen weißen Farbtupfer im ganzen Landkreis. Wir hatten unsere Familie nicht dabei. Wir waren schutzbedürftig. Man ist schutzbedürftig, wenn man fremd ist und irgendwo hingeht. Man braucht den Schutz der anderen und wehe, wenn man den nicht bekommt. An einer Stelle wäre das mal fast schief gegangen und das erinnere ich noch sehr deutlich. Andererseits hatten wir natürlich auch sonst einen gewissen Ausnahmestatus. Wir waren wohlhabender. Ich hatte ein Gehalt. Das haben nur wenige Äthiopier, diesen Luxus. Ich hatte auch ein Auto und ein Haus, was mir die Kirche zur Verfügung gestellt hat. Das war ja irgendwie auch wieder anders, auf gute Weise, aber eben anders. Die Kinder, die lassen einen das dann auch spüren. In Äthiopien sind die also eiskalt manchmal. Die rufen dann immer Ferengi, Ferengi hinter einem her. Das heißt Ausländer, Ausländer. Als ob man das nicht schon sehen würde. Ja, aber irgendwie, man taucht auf und dann sind da so diese Kinderwolken. Und das ist ja nicht so wie in Deutschland, nicht, dass man so Kinder mit der Lupe suchen muss, sondern die sind ja richtig viele, ne? In Afrika gibt's ja richtig Kinder, ne? Und die rufen dann so Ferengi, Ferengi. Also manchmal konnte ich das mit dem Lächeln ab, manchmal ist mir das auch echt auf den Zeiger gegangen, nicht? Man will ja dazugehören. Ne? Und was haben wir nicht alles getan, um dazuzugehören? Wir haben die Sprache gelernt und zwar richtig gut, ja? Wir haben die Schrift gelernt. Wir haben gelernt, wie man sich begrüßt, wie man ihr Essen isst. Ja, sehr lecker, ne? Ganz, ganz lecker. Scharf, aber eben auch der Bauch muss sich da erstmal dran gewöhnen, ja? Wie man da so ohne Durchfall und alles durchkommt. Ja, es ist alles so, nicht? Dass die mal fremd waren, die wissen, wie sich das anfühlt. Und was haben wir nicht alles getan, aber diese olle weiße Haut, die wird man ja doch nicht los, nicht? Nur nachts, wenn wir durch die Hauptstadt gehen, das fand ich immer gut, nachts sind alle Katzen grau, dann konnte man nicht mehr erkennen, dass wir Ausländer waren, das habe ich immer genossen. Oder am Telefon. Ab und zu konnte ich mal Äthiopier überlisten, die ich angerufen habe, und sie haben nicht gemerkt, dass ich ein Weißer war. Das waren immer so die goldenen Momente, die ich mir in den Kalender eingetragen habe. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt Christen, die das auch zur Attitüde gemacht haben oder zu ihrem eigenen Wesen gemacht haben, fremd zu sein, die das bewusst gemacht haben. Ich habe mal bei den Amish People nachgeguckt, Mr. Google weiß ja alles, da habe ich mal nachgeguckt, wie die so leben in Pennsylvania, wie sich so lebt ohne Auto in der Kutsche im Jahr 2018. Ja? Das machen die auch ganz bewusst, die wollen fremd bleiben, die wollen fremd sein in ihrer Umgebung. Die haben auch kein Fernsehen, die kleiden sich so ein bisschen nach Anno 1800, heiraten nur untereinander und leben wirklich abgeschieden von der Welt. Also das ist schon was Merkwürdiges, so Fremdheit zum christlichen Markenzeichen zu machen. Die sind auch sehr gegen Gewalt und versuchen die Bergpredigt umzusetzen, also ich habe hohen Respekt vor denen. Aber dieses bewusste Fremdsein ist mir auch ein bisschen fremd, muss ich sagen. Manchmal sind wir Christen in Deutschland natürlich auch die Fremden. Ich weiß nicht, ob ihr so Fremdheitserfahrungen da kennt. Mein Papa, der mal ein ganz Brauner gewesen ist in seiner Jugend, das war ja fast unumgänglich, wenn man in Deutschland aufwuchs in der braunen Zeit, der ist mal Christ geworden danach. Der war aber in seinem ganzen Freundeskreis der Einzige und der hatte einen riesengroßen Freundeskreis. Und ich weiß auch noch, als ich als Jugendlicher Christ geworden bin, wie sich das anfühlte, als meine Freunde das nicht wurden und ich der einzig Fremde blieb. Mein Schwiegervater hat mir erzählt, wie es war, unter 6 Kindern in der Familie der einzige Christ zu sein. Manchmal sind wir eben auch die Fremden. Wir tun allerdings unser Bestes, um uns anzupassen und das ist auch richtig so. Wir müssen ja mitleben in unserer Gesellschaft, wir müssen welche von denen sein, obwohl wir keine von denen sind. Ich sage das mal so ein bisschen deutlich. Wir haben auch ein tiefes Verlangen dazu zu gehören. Es macht ja gar nicht Spaß, der Fremde zu sein. Das ist gar nicht so ein großer Spaßfaktor. Man möchte ja dazugehören, man möchte eingeladen werden, man möchte in die Häuser rein dürfen, man möchte mit den Leuten zusammen sein im Leben. Ja? Und dann immer wieder dieser Schmerz, dass man doch fremd ist. Jesus hat das an einer Stelle gesagt, in der Welt, aber nicht von der Welt, Johannes 17. Ja? So sind wir, wir gehören dazu und irgendwie gehören wir doch nicht dazu. Ich lese uns mal von dem ersten Fremden von Abraham, am Anfang seine Berufungsgeschichte aus 1. Mose 12. Das hat die Allianz aus Spanien ausgesucht, habe ich vorhin gesagt, für ganz Europa. Da sind in dieser Woche 8 Personen dran. Abraham macht den Anfang, dann kommt Josef und Ruth und Daniel und Jona und aus dem Neuen Testament Paulus, Aquila, Priscilla und zum Schluss nächsten Sonntag Jesus. Heute eben Abraham. Und wo kam der her? Ich habe nochmal nachgeguckt. Der kam ja aus Haran, wo das eigentlich liegt. Das liegt an der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Hasaka heißt das heute in Syrien. Da sind ganz viele syrische Christen ansässig gewesen, muss man leider sagen. Ob da noch welche sind, ich hoffe es sehr. Da waren viele christliche Dörfer und damals hat der Abraham da schon gewohnt. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm er Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zog aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Gott sagt also, weg mit dir, weg aus deiner Heimat. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich 21 war und von zu Hause weg bin. Ich habe erst eine Lehre gemacht nach dem Abitur und dann habe ich eben, wie gesagt, da musste ich weg von zu Hause. Und wie schwer mir das gefallen ist. Komischerweise, dieser Sprung von Deutschland nach Äthiopien ist mir gar nicht schwer gefallen. Das war nicht schwer. Aber von zu Hause weg zum Studienort, das war schwer. Da habe ich gemerkt, jetzt musst du ohne den doppelten Boden und ohne das Netz im Leben musst du los. Jetzt musste ohne die Unterstützung der Eltern, die mir immer so mit Rat und Tat zur Seite standen, manchmal auch zu Gelegenheiten, die ich gar nicht so mochte. Jetzt musste mal ohne die. Das fand ich schwer. Ich weiß, die ersten Wochen, die waren hart. Ja? Weg aus der Heimat und woanders hin, wo man alleine ist und wo die Leute nicht wissen, wie man so tickt und was man so sagt. Der Abraham nimmt nun seine ganze Großfamilie mit, also seine Frau und seinen Neffen sogar und dessen Frau und Schafe und was sie so haben, Mägde und Knechte, was sie damals hatten, und zieht dahin nach Israel, erstmal ein langer Fußmarsch und dann unter diese komischen Kanaaniter, was auch immer das waren. Viele verschiedene Völker waren das, Jebusiter und Heviter und wie sie alle heißen im Alten Testament, hatten alle wahrscheinlich so ihren eigenen Dialekt, so wie bei uns vielleicht die Sachsen, Bayern und die Plattdeutschen und wen es da so alles gibt. Und da sind sie dann als Nomaden unterwegs und ziehen da durch diese Leute durch, die alle wahrscheinlich ihre Häuser gehabt haben und als Bauern gelebt haben und sich immer den Kopf geschüttelt haben. Da sind schon wieder diese komischen Nomaden, die so eine komische Aussprache haben und so komisches Essen haben. Und guck dir mal deren Kleider an. Und das sind ja witzige. Wie das so ist, wenn man im fremden Land ist und der Einzige ist plötzlich von seiner Sorte. Und die Sprache ist plötzlich komisch, die man spricht. Und die Kleidung und das Essen und die Lebensweise. Es wird gar nicht berichtet, dass die Kanaaniter diese Fremden rausgeschmissen hätten oder mal angegriffen hätten. Ich bin ja immer wieder entsetzt darüber, wenn ich in Deutschland lese, was manche Deutsche so mit unseren fremden Flüchtlingen machen. Wie viele Angriffe es gibt auf Flüchtlingsheime und so. Das ist eine Schande für unsere Gesellschaft, das ist eine große Schande, ja, dass wir sie nicht aufnehmen, wie sich das gehört als Christen. Ja. Aber das haben die damals auch nicht gemacht. Sie haben wohl an der einen oder anderen Stelle, in Kapitel 19 und 26 gibt es mal so Reibereien, aber so richtig ist das nicht. Aber sie haben Abraham auch nicht integriert. Der war vielleicht auch nicht zu integrieren, so ein Nomade. Wenn hier so ein Nomade bei euch durchziehen würde, so ein Sinti und Roma, wie soll man den integrieren hier nach August Feen? Der zieht morgen sowieso wieder weg. Nicht ganz einfach. Integration ist immer ein langes Unternehmen. Aber Abraham wollte sich auch nicht integrieren so ganz. Er wollte bei Gott bleiben und das hieß für ihn auch fremd bleiben. Wer mit Gott zusammen sein möchte, wer mit Jesus zusammen sein möchte, der bleibt immer ein bisschen fremd. Wir sind immer so ein klein bisschen irreguläres Verb, wenn es gut läuft. Abraham, der ist ein gutes Beispiel überhaupt, weil er in der Gesellschaft mitlebt, in der er drin ist, aber eben immer so ein bisschen fremd bleibt, weil er zu Gott gehört. Er teilt dieses Verlangen, dazu zu gehören, und er teilt den Schmerz, der Fremde zu sein. In der Welt, aber nicht von der Welt. Leben in Augustfehn unter den Menschen und doch keiner so richtig 100% von ihnen sein. Immer etwas fremd. Und dadurch eben zum Segen werden, wie es hier heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jetzt kommen wir mal an die Kitzelstellen, denn wie grenzt man sich denn ab? Wo ist man denn fremd als Christ? Und da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. In Äthiopien waren das die klassischen drei. Nicht rauchen, nicht trinken und nicht tanzen. Kennt ihr vielleicht ja auch noch aus euren Familien. Ich weiß nicht, wie ihr so aufgewachsen seid. Das sind so die drei Klassiker, nicht? Der direkte Weg zur Hölle, wenn man die Zigarette raucht, wenn man tanzt und wenn man Alkohol trinkt. Habe ich noch erlebt, als ich meinen 50. Geburtstag feiern wollte in Detern. Und ich wollte das gerne mit tanzen, weil ich mit meiner Frau gerne tanze. Toller Sport, wenn man zu zweit das als Ehepaar macht. Ich bin großer Tanzfan. Ging nicht. Dachte ich. So. Ist also noch da, diese alte Grenze. Ne? Ich meine, ich habe gar nichts gegen Leute, die nicht Raucher sind. Ich finde das sogar sehr sympathisch. Und was Alkohol alles kaputt macht in Familien, das habe ich auch schon reichlich gesehen. Das mit dem Tanzen hat mir nie so richtig eingeleuchtet. Ne? Aber ist das noch die richtige Grenze heute so zu den anderen? Ne? Können wir unser Christsein dadurch zeigen, dass wir eben keine Zigaretten kaufen? Tja, einige Gemeinden, die schleppen sich noch mit diesem unseligen Kopftuchstreit rum. Oh Mann, was knallt das da in manchen Gemeinden, dass also irgendwelche immer noch den 1. Korinther 11 und den Paulus herbeizitieren und die Frauen müssen Kopftuch anziehen. Bei euch hat keiner Kopftuch an. Nee, ich sehe gerade, ihr seid da durch. Gut, dass ihr damit nichts zu tun habt. Das ist was ganz Schlimmes, wenn man das am Hals hat und da irgendwie die Grenze zieht, als ob das Kopftuch nun die richtige Trennungslinie zur Welt wäre. Dann gibt es einige, die sagen, man darf kein Piercing und kein Tattoo haben. Andere sagen, man darf sich nicht schminken. Naja, wer das so möchte, kann das tun. Dann kommt es in die Punkte, wo es schwierig wird. Bei der Sexualethik, da sind wir Christen immer ganz auf Habacht. Die Frage der Ehe ohne Trauschein, die Frage vom vorehelichen Sex, ganz viele machen da auch die Linie. Und ich weiß, wie schwierig das ist, da was Richtiges zu sagen. Dann kommt die Frage, ob Frauen den Männern gehorchen sollen, auch alles so Trennungslinien, ich weiß das. Und natürlich das, vor dem wir alle so ein bisschen Angst und Bammel haben, die Frage nach der Homosexualität. Soll man das nun integrieren? Soll man das segnen? Lieber nicht. Dürfen die in der Gemeinde Aufgaben übernehmen? Ich weiß, daran sind schon viele Gemeinden zerbrochen. Und dann kommen wir irgendwann zu zwei besonders schweren Erkenntnissen. Erstens, dass wir außerordentlich angepasst sind. Wir sind gar nicht so fremd. Das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Wir sind viel zu wenig fremd. Wir sind viel zu viel Kanaaniter geworden. Wir sind allzu oft die Unauffälligen, die man gar nicht erkennt als Christen, weil wir einfach leben wie die anderen. Man merkt vielleicht gar nicht, dass wir fremd sind. Und das Zweite ist, dass wir oft an den falschen Stellen fremd sind. Diese Kopftuchgeschichte, das Rauchen, Piercing, Tanzen, Schminken, das sind wirklich die falschen Stellen. Sorry to say so, auch wenn da jemand rausgeht, das sind die falschen Stellen. Das ist rückwärtsgewandt, das ist miefig und unattraktiv. Und bitte fallt nicht wieder auf diese Fallen drauf rein. Wenn wir irgendwo die Tür aufmachen wollen, dann können wir da eine Tür aufmachen. Viel zu oft sind wir einfach als Christen die Konservativen, die immer nach hinten gucken und die sich an alte Vorschriften halten. Homosexualität, ein furchtbar schwieriges Pflaster. Nur zwei Beobachtungen, die ich so als Pastor mache. Erstens, ich merke, wenn ich mit Jüngeren über das Thema rede, dass die meine Fragen gar nicht mehr verstehen. Und zweitens, wenn wir darüber reden, die Fragen kommen gar nicht von außen, sondern ich habe mit zwei Geschwistern zu tun in unserer Gemeinde, mit denen ich zu Jesus Christus bete, die homosexuell sind. Das finde ich ziemlich kitzlig, muss ich sagen. Wenn es wenigstens Heiden wären, wäre das ja schön einfach. Sind sie aber nicht. Puh. Wie können wir fremd sein an der richtigen Stelle? Ohne miefig und alt zu sein und ohne immer nach hinten zu gucken. Fremd sein als Hinweis auf Gott, der uns berufen hat. Fremd sein an der richtigen Stelle. Ich möchte mal drei Sachen nennen, die sind auch gar nicht so furchtbar revolutionär. Aber da denke ich, da müssen wir als Christen dran arbeiten in den nächsten Jahren. Das eine ist, dass wir in Solidarität mit den Älteren leben müssen. In irgendeiner Form. Heute ist ja das System, wenn jemand älter wird, dann muss jeder sehen, wie er damit zurechtkommt. Rette sich, wer kann. Jeder muss selber seinen Rettungsschirm aufspannen. Und da es keine Großfamilien mehr gibt, wird das immer schwieriger. Wir verlassen uns da auf unsere gute Rentenversicherung. Die ist auch klasse. Aber ich bin kein Prophet, aber ich habe doch die schwere Frage, ob unsere Sozialsysteme nicht zusammenbrechen werden, wenn erstmal meine Jahrgänge in Rente gehen, die geburtenstarken Jahrgänge. Und wenn dann nur ganz wenige hinterherkommen, die uns tragen und glücklich sind, uns die Rente bezahlen zu dürfen. Tja, ich glaube, wir werden irgendwann den Anblick von alten Menschen vor Augen haben, die unter der Brücke leben. Wir werden alte Menschen erleben, die verwahrlost sterben. Wir werden alte Menschen haben, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Reichlich. Wartet mal 20 Jahre ab, dann habt ihr das alles vor Augen. Wohnraum fehlt dramatisch in Deutschland. Hat die Caritas jetzt nochmal rausgefunden. Wie wäre das denn, wenn wir unsere Wohnräume teilen würden? Wenn nur unsere viel zu großen Häuser, wo viel zu wenig Menschen drin wohnen, wenn die offen wären. Zum Beispiel für irgendwie so Ältere oder Wohnungslose oder Ärmere. Wie wäre das, wenn wir Christen die Wohnraumteiler wären? Das fände ich eine gute Unterscheidung zur Welt. Das fände ich eine Sache, die sich lohnt, daran zu arbeiten. Ich weiß aber auch, wie schwer das ist. Das Zweite, wie wäre das denn, wenn wir Christen irgendwie mal an dieses Thema rangingen, Leben ohne die Welt zu zerstören? Wir haben irgendwie so eine fürchterliche Berührungsangst mit dem Thema Umweltschutz. Ich glaube, das liegt daran, weil das die Linken und die Grünen so gerne machen und wir wollen irgendwie, da haben wir Berührungsängste. Ich staune jedenfalls, dass die Christen immer so hinten in der Schlange stehen dabei. Früher waren sie mal vorne an bei dem Thema. Ich beobachte das selbst in meinem kleinen Lebenskreis immer wieder. Ja. Habt ihr mal die Insekten und Vögel angeguckt bei euch? Was mit denen ist? Was ist, wenn ihr 4 Stunden über die Autobahn gefahren seid und zurückkommt? Habt ihr das mal gemerkt, dass ihr dann noch eine klare Scheibe habt? Früher war die Scheibe nicht klar. Früher war die Scheibe dicht besät mit Insekten. Aber die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht. Heute kann man durch Deutschland fahren und kommt mit einer klaren Scheibe an. Ja. Wir hinterlassen unseren Kindern vergiftete Böden, vergiftetes Wasser, Abfälle für Zehntausende von Jahren, die Ressourcen von Hunderten von Jahren verbraucht. Ich bin ganz sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis irgendwo eine Generation kommt, die uns verflucht dafür. Ja? Wir sind so ein bisschen wie eine Generation, die einen großen Ofen im Garten stellt, den anheizt und dann alles, was grün ist, im Garten da reinschmeißt und verheizt. Die Bäume, die Blumen, alles. Ja? Alles, was Gott gemacht hat, das Schöne, ja, das verheizen wir einfach und merken das gar nicht. Wir finden das ganz normal. Und wir Christen, wir schweigen dazu. Ich finde das wirklich himmelschreiend, dass wir schweigen, wenn Gottes Schöpfung verheizt wird. Es ist schwer, da rauszukommen, das weiß ich auch. Und ich schäme mich auch in Grund und Boden, dass ich immer noch so einen alten Diesel rumfahre. Ich muss den wirklich mal abschaffen, ja. Wie kriegen wir das hin, ja? Wie können wir in einer Generation, die Gottes Schöpfung verheizt, anders leben? Da wäre doch mal die Gelegenheit, eine Grenze zu ziehen zu den anderen und nicht einfach mitzuschwimmen. Naja, und das Dritte, auch nicht so furchtbar revolutionär, Leben in offenen Häusern. Oft sind ja die Häuser, wenn man so rumguckt, ich weiß nicht, wie das bei euch in Augustfehn ist, aber bei mir in Detern, wenn ich so rumlaufe, dann sehe ich die Häuser, die sind so Inseln, ja. Die sind gar nicht Festland, sondern die sind eigentlich eine Insel. Und zwar so eine Insel des Privatlebens. Ja. My home is my castle, hier habe ich's zu sagen. Und die anderen, die werden mit einem hohen Zaun und so weggehalten. Ne? So sind wir. Das sind so verschlossene Gärten, in die man nicht rein darf. Das ist meins, sagt der Zaun. Ne? Das teile ich nicht. Wie wäre das denn, wenn wir Christen weniger Zäune und mehr offene Türen hätten in unseren Grundstücken und in unseren Häusern? Offen für Flüchtlinge und geschlossen für braune Ideen. Das finde ich auch nicht schlecht. Offen für Europa und alles, was da kommt und Austauschschüler und geschlossen für die Leute, die nur an Deutschland denken. Offen für junge Menschen und nicht nur für Menschen meiner eigenen Altersklasse. Ich bin auch manchmal erschrocken, wie wir Christen ticken, dass wir immer nur gerne Gemeinschaft haben mit Leuten, die gleich alt mit uns sind und dass wir das so schlecht hinkriegen, Gemeinschaft mit Leuten aus anderen Altersgruppen. War jetzt vielleicht ein bisschen politisch, weiß ich nicht. Aber ach, ich glaube, mein Herr Jesus, der war auch politischer, als wir das ahnen. Ja. Und der war bestimmt nicht langweilig und ziemlich alternativ. Abraham jedenfalls, der erste Fremde, der war ganz schön fremd in Kanaan, unter diesen Kanaanitern, die sich da eingerichtet hatten in ihren gemütlichen Häusern und die so ganz normal vor sich hin lebten. Der war ganz schön fremd, weil Gott ihn dazwischen gesetzt hatte, als Nomade mit seiner Großfamilie, der da so ein bisschen zigeunermäßig durch den Ort und durch das Land gezogen ist. Sind wir die Angepassten oder sind wir die Fremden? Sind wir die, die mitschwimmen mit den anderen oder trauen wir uns auch mal gegen den Strom zu schwimmen? Ich finde, wir sind oft an der falschen Stelle fremd. Ich finde, wir sollten ruhig unser Fremdsein aushalten, auch wenn das schmerzhaft ist. Fremdsein macht keinen Spaß. Aber wir sind gerufen, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Es gibt ein Lied, was ich sehr liebe, von Gerhard Terstegen. Das heißt, ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit.